D-Radio Wissen. Hörsaal. Der Podcast.
Wir richten schon allerhand an mit unserer Umwelt. 75% der Landmasse sind nicht mehr natürlich, konnte Hans-Jürgen Bartsch vernehmen, als er diesen Hörsaal vorbereitet hat. Wir Menschen verändern die Umwelt so, wie wir sie haben wollen. Betonieren zu, düngen mit Schadstoffen, reinigen uns mit Duschgel, das in den Kläranlagen der Kommunen nicht mehr abbaubar ist, und vieles andere mehr. Wissenschaftler sprechen vom geologischen Faktor Mensch, der da auf unserer Erde neuerdings herumfuhrwerkt. Wie lange geht das wohl noch gut? Sind wir noch im grünen Bereich oder schon in der roten Zone?
Also, es kommt auf Sie, auf mich, auf alle an.
Die Leute, die arm sind und ganz sich bescheiden, die haben die beste Ökobilanz.
Gärtnern wollen sehr, sehr viele Menschen in der Stadt, haben aber keinen Platz und keine Möglichkeiten dazu.
Dass man halt einfach so einen Samen einpflanzt und dann kommt dann irgendwann was zu essen dabei raus, ist halt schon ziemlich Magie, wie ich finde.
Warum jemand nach China fliegt, ob aus Urlaubsgründen oder um Business zu machen, das ist der Umwelt eigentlich gleichgültig. Ne? Einmal Domrep und zurück sind 2 Jahresleistungen Autokilometer.
Es gibt Bereiche im Pazifik, aber auch anderswo, da können Sie quasi jeden Fisch aufschneiden und Sie finden da im Magen bis zu ein Drittel an Plastik. Und dieses Riff wird sich sicherlich hier in der Karibik so nicht mehr wieder erholen.
Ich bringe mich um, das ist der beste Beitrag, den ich leisten kann. Ne?
Der Geologe Professor Reinhold Leinfelder von der FU Berlin spricht über: Wir Weltgärtner, die Rolle des Menschen im Zeitalter des Anthropozän. Und zwar auf der 29. Berliner Sommeruni, die sich vom 25. bis 31. August 2014 mit dem Themenbereich Mensch und Umwelt befasst hat. Das Anthropozän hat nach Leinfelder das Holozän abgelöst, die Nacheiszeit. Dies zeichne sich dadurch aus, dass der Mensch nun dominant auf die Prozesse unseres Globus einwirkt. Ob wir dabei auf eine ökologische Katastrophe zusteuern, dazu jetzt und morgen mehr in unserer Sendung. Wie gesagt, es beginnt der Geologe.
Ich freue mich über Ihr großes Interesse zu diesem Thema. Ich verstehe diesen Vortrag jetzt am Anfang auch so ein bisschen als Einführung in das Gesamtthema, was bedeutet, dass ich vieles nur anreißen werde, anreißen kann, weil ja im weiteren Programm dann etliches davon vertieft werden wird. Das ist das eine, das andere ist aber schon auch, dass ich es eigentlich nicht so sehe, dass ich jetzt freiwillig zusätzlich irgendetwas mache, was ich eigentlich nicht machen bräuchte. Ich glaube, die Wissenschaften benötigen solche Veranstaltungen wie diese immer mehr. Es ist auch für mich, für meine Wissenschaft, für auch diese Transformation, über die wir reden werden, wichtig, dass Wissenschaften und Gesellschaft viel mehr im Dialog stehen, viel mehr interagieren. Und deswegen sehe ich das auch als Pflicht, aber als freudige Pflicht an, hier vor Ihnen stehen zu dürfen und zu diesem Thema ein bisschen etwas zu erzählen. Ich könnte jetzt den Rest des Vortrags mit solchen Bildern füllen hier, die Ihnen zeigen, wie stark der Mensch eben doch schon in die Erde eingegriffen hat. Hier etwa der ausgetrocknete oder zu guten Teilen ausgetrocknete Aralsee, dann natürlich auch die Oberfläche. Auch die Oberfläche, die wir natürlich für unsere Landwirtschaft umkrempeln, auch für die Energiegewinnung und dann natürlich der Bergbau, aber vieles andere, unsere Infrastruktur und die Städte, die wir bauen, in der wir auch wirklich kräftig in die Erde selbst mit hinuntergehen. Dieses Bild zeigt uns, dass wir von der Urnatur eigentlich wirklich nicht mehr sehr viel haben. Nur noch 23% können wir so aus der Wissenschaft als einigermaßen echte Urnatur noch bezeichnen. Und da ist auch nur noch ganz wenig der primären Produktivität der Pflanzen im Vergleich zum Rest, zu unseren Nutzpflanzen insbesondere hier. Sie sehen, dass wir mehr als 50% der Erde direkt in Beschlag genommen haben und so einige weitere 15% schon mal so benutzt haben, die zwar der Erde wieder so ein bisschen zurückgegeben haben, aber das ist keine Urnatur mehr hier. Also das ist natürlich schon eine beeindruckende oder auch bedrückende Zahl. Und ich habe noch einige weitere dieser Zahlen dabei, durch die ich nur ganz kurz durchgehen möchte, denn einiges davon wird eben dann auch in anderen Vorträgen aufgegriffen werden. Also die 77% der eisfreien Landoberfläche, die nicht mehr ursprünglich sind, hatte ich gerade genannt. Über Süßwasser werden wir hier noch mehr hören. Wir greifen auch zu mindestens 50% in den Wasserhaushalt ein, eher noch sehr viel höher. Wir managen sozusagen den Wasserfluss auf der Erde hier. Zur Überfischung habe ich nachher noch ein paar kleine Beispiele. Je nachdem, wie man das nun definieren möchte, haben wir hier 60, manchen Bereichen sogar 80% Überfischung. Die Zahlen zur Aussterberate schwanken, aber selbst wenn es nur 100-mal mehr ist als dem Schnitt durch die Erdgeschichte, entspricht das auch schon sehr gigantische Zahlen. Und was ich auch sehr beeindruckend finde, die Biomasse von uns zusammen mit den von uns genutzten Säugetieren beträgt 90% der Biomasse aller Säugetiere überhaupt. Man könnte auch so salopp sagen, auf einen Tiger kommen so 100.000 bis 200.000 Hauskatzen, so um mal die Relation so ein bisschen zu zeigen. Ähnlich eben auch gerade schon erwähnt bei den Nutzpflanzen, auch hier haben wir die Produktivität der Pflanzen fest in menschlicher Hand. Hier Zunahme des Energieverbrauchs werden Sie noch weiter hören. Höchste atmosphärische Kohlendioxidkonzentration seit mindestens 800.000 Jahren, das ist sehr konservativ, das sind die Zahlen, wo wir in Eiskernen noch direkt messen können, es geht noch weiter zurück hier. Stickoxide, Schwefeldioxidausstoß übersteigt natürliche Quellen und was die Geologen noch ausgerechnet haben, auch eine interessante Zahl, unsere mittlere Erosionsrate, die wir so ausrechnen können, so über 500 Millionen Jahre war die so mit vielen Fluktuationen, aber gemittelt um etwa ein 30-faches niedriger als heute. Wir haben also heute eine bis zu 30-fach höhere Erosion, eine menschengemachte Erosion durch unseren Ackerbau, durch Bergbau, durch Infrastrukturen, als das der Erde entspricht. Und das ist natürlich ein richtiger geologischer Eingriff. Ich will das so ein bisschen erläutern an diesem Beispiel. Hier geht es um Staudämme, mittlere und größere Staudämme, die hier seit 1850 in den USA gebaut wurden. Sie sehen, wie wahnsinnig das zugenommen hat. Warum eigentlich? Insbesondere wegen der Baumwollindustrie. Man hat also immer kleine Mühlkraftwerke gebraucht, um diese Webstühle anzutreiben. Hinter diesen kleinen Kraftwerken, da war ein Staudamm und da war hinten ein kleiner See und dieser See hat also dann natürlich auch Sediment weggefangen und Sie sehen, dass dieses Ausmaß also sehr, sehr zugenommen hat und wenn ich das jetzt betrachte, nur mal beim Mississippi, wie viel Sediment früher transportiert wurde in einem Fluss und wie wenig heute, also maximal ein Drittel, eher noch weniger der Sedimentfracht, die früher der Mississippi noch in der 1700 hier runtergebracht hat, ist nun aufgrund der vielen Staudämme, der Stauseen, die das nun herausfiltern, einfach abgefangen, kommt nicht mehr an die Küsten. Um dieses Beispiel noch ein bisschen weiter zu treiben, an den Küsten hat es dann folgenden Effekt. Ein Fluss, vor allem ein großer Fluss, der auch lange dieselbe Flussmündung hat und da ein Delta vorbaut, der mündet natürlich dort, wo sich die Erde geologisch so ein bisschen senkt. Der kompensiert das dadurch, dass er eben dieses Sediment sozusagen ablagert und dadurch sich ein Delta bildet. Kommt dieses Sediment nun nicht mehr, ist die ganze Sache aus dem Gleichgewicht. Die Deltas schrumpfen, die setzen sich auch noch zusätzlich, weil wir noch Süßwasser herausnehmen, weil wir noch Öl und Gas herausnehmen, sodass dann der Meeresspiegelanstieg lokal an diesen Stellen relativ gesehen viel, viel, viel höher ist, als der globale Meeresspiegelanstieg wäre. Also wir schaffen uns da ein großes Problem dadurch einfach, dass wir das Sediment irgendwo anders herausbaggern und nicht mehr an die Küste gelangen lassen. Ganz kurz zur Überfischung, mal ein Beispiel, wie groß unsere heutigen Schleppnetze sind. Da passen ein paar Fußballfelder rein oder auch hier, ich habe es jetzt nicht abgezählt, gute 10 große Jumbo-Jets quasi. Und sie fangen da in einem Netz bis zu 500 Tonnen Fisch. Das sind also schon wirklich gigantische Ausmaße hier. Ich bin also gerade sozusagen bei der Bestandsaufnahme weiterhin, was wir da so alles machen, nur mal so kurz im Überblick hier. Und wenn wir beim Meer, wenn wir das noch ein bisschen vertiefen, dann sehen Sie, dass wir die Meere, und das wissen Sie natürlich, dass wir die Meere kräftig nutzen, nicht nur für Nahrung, Fischerei, Aquakultur, nicht nur für fossile Energien, sondern zunehmend natürlich jetzt auch für erneuerbare Energien. Wir nehmen viele, viele weitere Rohstoffe aus dem Meer oder haben das vielleicht auch noch zunehmend vor. Es gibt wichtige Substanzen, etwa in Korallenriffen, wo tolle pharmazeutische Wirkstoffe von Korallen, von Schwämmen produziert werden, die für uns wichtig sind, für Krebsforschung, für AIDS-Forschung, für alles Mögliche, also wichtige Rohstoffleistungen, die wir vielleicht auch übernutzen können in Zukunft. Es gibt andere Dinge wie die Schifffahrt. Wir sind eine Seefahrernation. 90% des Welthandels geht über die See und Deutschland ist halt nun mal ganz großes Exportland, hat mit die größten Handelsflotten. Natürlich kann also keiner sagen, dass Deutschland von den Meeren nicht irgendwie auch abhängig sei. Wir nutzen die Meere aber eben nicht nur als Quelle, um Dinge herauszunehmen oder als Infrastrukturen, sondern eben auch als Senke für Abfall, für alles Mögliche. Andere natürlich auch. Und daraus ergibt sich dann eben der Krankheitszustand der Meere, so wie wir ihn heute haben, haben Sie hier bezeichnet als Meere als Patient. Das ist übrigens aus einem weiteren Gutachten dieses Wissenschaftlichen Beirats globale Umweltveränderungen an die Bundesregierung. Und Sie wissen, dass die Meere eben das Kohlendioxid aufnehmen, dass sie sich erwärmen, dass sie versauern, dass es dadurch auch Umstellungen in der Schichtung gibt, dass es verstärkt sauerstoffarme Zonen gibt, auch weil wir so viel Düngemittel quasi einleiten hier. Sie kennen das Problem. Plastik, also hier ganz kurz zu Plastik, die Albatrosse, die ja zum Fressen nur so über der Wasserfläche eben drüber fliegen und dann alles nehmen, was da so nach Fisch ausschauen könnte und dabei so die Plastikkapseln und so verschlucken, daran verhungern oder ihre Kinder damit füttern, die dann daran verhungern. Es gibt Bereiche im Pazifik, aber auch anderswo, da können sie quasi jeden Fisch aufschneiden und sie finden da im Magen bis zu ein Drittel an Plastik. Und sie kennen natürlich auch solche Bilder der Strände, sie wissen sicherlich auch, wie lange, also bis zu 600 Jahren bei Fischernetzen es dauert, bis dieses Plastik hier zersetzt ist. Und das Problem dabei ist, dass dieses Plastik sich auch feiner zersetzt noch und dann in die Nahrungsketten mit hineingeht. Wir machen Plastik aus Erdöl und brauchen immerhin 4% unseres Erdöls für die Plastikproduktion. Da macht man so ganz, ganz kleine Kügelchen, stellen Sie sich wie die Grundbausteine vor, so ähnlich wie beim Lego-Baukasten, wo man dann alles Mögliche hinten zusammenbaut, nur wird das da verklebt. Das wird über die Meere schon transportiert, da verliert man schon immer wieder ganze Container, geht also viel von diesem Rohplastik auch schon rein. Dann haben wir es in den Produkten, wenn wir die Produkte nutzen, etwa Mikrofasern, wenn Sie die waschen, da gehen schon wieder gleich feine Fasern aus dem Waschgang wieder ins Abwasser hinein. Oder Sie kennen vielleicht die Problematik mit den Peeling-Kosmetika. Sie haben ein Duschgel, was Ihnen die Haut so schön sauber macht, wo so was Schmirgelndes drin ist. Das ist in aller Regel sind es diese Plastikkügelchen. Und das Dumme an diesen Plastikkügelchen ist, dass die durch alle Filter auch in den Kläranlagen durchgehen, zumindest zu einem großen Teil und letztendlich dann in den Meeren langen als Müll, dieser feine Müll, der grobe Müll, der dann zunehmend da auch zerbrochen wird, zersetzt, was dann eben, ich will es jetzt hier nicht zu sehr ausdifferenzieren, was dann noch weitere Schadstoffe absorbieren kann, von Fischen gefressen wird, die dann letztendlich wieder bei uns auf dem Tisch landen und dann ist der Kreislauf geschlossen. Wenn man das so ein bisschen zusammen ansieht, muss man sagen, nicht nur auf dem Festland gibt es eigentlich fast keine Urnatur mehr, sondern auch in den Meeren ist es so. Und das sind nur sozusagen aufsummiert die Probleme, die wir haben und da sind die Wechselwirkungen noch gar nicht berücksichtigt. Ich komme zu diesen Wechselwirkungen. Klimaänderung, Ozeanversauerung, Stickstoffzyklus, Landnutzungsänderungen, Biodiversitätsverlust. Zum einen, es zeigt zum anderen, wie stark die Problematik fortgeschritten ist, ob wir noch im sogenannten grünen Bereich sind, unter sogenannten planetaren Grenzen oder unter Leitplanken oder ob wir da schon in den roten Bereich reingekommen sind. Oder ob wir einfach noch nicht genügend Wissen, noch nicht Quantifizierbares haben, wie etwa da bei den atmosphärischen Schadstoffen. Da ist so ein Fragezeichen von mir noch eingezeichnet. Das ist die eine Sache. Die andere Sache über diese Zusammenhänge, wenn wir mal von CO2 ausgehen, was wir fossiles CO2 in die Atmosphäre pumpen, verändern wir das Klima. Und das kann natürlich, das wissen Sie, direkten Biodiversitätsverlust ergeben, wenn ein Habitat verschwindet, wenn es zu warm wird für bestimmte Tiere oder Pflanzen, die da nicht ausweichen können. Das wäre so ein direkter Weg. Kann aber auch ganz indirekt gehen. Es können durch dieses CO2 in der Luft nun die Ozeane versauern. Das gefällt all denen nicht, die ein Kalkskelett ausscheiden müssen, zum Beispiel Korallen, aber auch viel Plankton, sodass dann vielleicht die Korallenriffe absterben. Oder auch Plankton. Und wenn Plankton abstirbt, und da gibt es neuere Untersuchungen dazu, dass ganz bestimmte Gruppen hier ganz stark geschädigt werden durch diese Übersauerung hier, dann kann das auch wieder direkte Rückwirkungen aufs Klima haben. Die Meere riechen deshalb so nach Meer, so würzig, weil da kleine Schwefel-Aerosolpartikel, also kleine flüchtige Schwefelpartikel sozusagen von vielen Algen, von Planktonalgen produziert werden. Wenn die fehlen, riechen die Meere anders. Aber diese kleinen Schwefeltröpfchen, die die produzieren, die gehen in die Atmosphäre und die haben einen klimaabpuffernden Effekt hier. Und wenn wir die also sozusagen zum Absterben bringen, ändert sich wiederum das Klima. Wir können auch von der anderen Seite anfangen, Landnutzungen. Wir brauchen Platz für unsere Landwirtschaft, holzen wieder mal einen Wald, vielleicht einen Regenwald ab und wollen da ja natürlich Nahrung produzieren. Das heißt, wir brauchen Dünger. Wir düngen hier sehr viel dieses Düngers, läuft aber direkt übers Grundwasser dann in die Flüsse und auch wieder in die Seen und in die Meere. Und wir bekommen dadurch natürlich Veränderungen im Stickstoff- und Phosphorzyklus. Überdüngungen, das kann wieder zu Aussterbedruck führen, zu Biodiversitätskrisen. Aber auch wenn der Wald weg ist, der selbst ein Kohlendioxid-Speicher ist, dann wird wieder mehr Kohlendioxid sozusagen in der Atmosphäre vorhanden sein und das kann wieder eine direkte Klimaänderung machen und schon geht das Spiel sozusagen wieder von neuem los. Also da muss die Wissenschaft auch noch ganz viel lernen, auch um sowas zu quantifizieren, wie diese Wechselspiele da im Einzelnen nun tatsächlich ablaufen. Bei Plastik, das kann ich auch noch mir hier mit hereinbringen. Wir wissen noch nicht allzu viel, was hier passiert, aber es gibt Hinweise darauf. Also das eine ist ganz klar, wir haben einen direkten Einfluss auf die Biodiversität. Es sterben viele einfach auch daran, dass sie das verschlucken. Aber es sieht fast so aus, man weiß noch nicht allzu viel drüber, dass es schon auch Mikroben gibt, die das nun in einem bestimmten Umfang wieder zersetzen. Und das kann wieder so etwas wie eine Überdüngung möglicherweise bewirken, sodass wir da auch wieder einen indirekten Effekt bekommen. Also wir haben also nicht nur die Lithosphäre, die Hydrosphäre, die Biosphäre und so weiter, sondern wir haben auch so etwas wie die Anthroposphäre, die menschliche Sphäre. Und das Ganze ist ein System. Und wenn wir da etwas herausnehmen und die anderen Sphären ändern und selbst ganz starr bleiben und immer so weitermachen, wie wir das bisher auch tun, dann kann dieses eine System eigentlich gar nicht wirklich gut funktionieren. Und hier geht es um Ressourcen und das, was wir daraus machen in der Welt. Und alles, was hier im Raum ist, was Sie anhaben, woraus Sie bestehen, aber auch woraus diese Computer und diese Plastikflasche bestehen, das ist ja letztendlich alles aus dieser Natur herausgenommen und wieder anders zusammengesetzt und irgendwie so eben hängt alles mit allem zusammen. Das möchte ich ein bisschen heruntergebrochen an einem Beispiel zeigen, was uns allen sehr viel näher ist, wenn es ums Essen geht. Wir haben hier ein Projekt in der Exzellenzinitiative der Berliner Universitäten. Da geht es darum, wie zentral die Küche doch ist und auch unsere Ernährungsgewohnheiten und wie wir mit unserem Verhalten beim Essen und in der Küche eigentlich die Globalisierung so ganz kräftig mitsteuern. Die Küche braucht, wenn sie in der Stadt liegt, eben die Stadt als Infrastruktur, damit eben auch Strom, Wasser, aber auch Abwasser und so wieder da ist, damit wir einkaufen können etc. Und das Ganze geht natürlich weit in die Welt hinaus und es geht nicht nur um Stoffflüsse, es geht um Infrastrukturen, die wir dazu brauchen. Es geht auch darum, wie wir kulturell mit dem Essen umgehen. Und da gibt es also bei uns ein sehr interdisziplinäres Projekt. Und wenn wir nun so in Richtung Ressourcen denken schon mal, dann bauen wir aus diesen Sphären alles Mögliche zusammen, unsere Industrierohstoffe, Energierohstoffe, aber eben auch unsere Agrarrohstoffe. Diese Rohstoffe sind für alle möglichen anderen Verhaltensmuster und Lebensbereiche wichtig, für Mobilität, für Infrastrukturen. Wir bleiben bei der Ernährung. Wenn wir bei der Ernährung bleiben, dann sind die Bereiche des Ressourcenverbrauchs hier so angegeben. Die brauchen wir für die Erzeugung von Nahrungsmitteln, für die Weiterverarbeitung, für den Transport, für die Vermarktung, für die Zubereitung, aber auch für die Aufnahme und eigentlich auch dann weiter noch gegebenenfalls für die Entsorgung. Da kommt es jetzt ganz auf Sie an, auf den Menschen hier. Was Sie für ein Versorgungstyp sind, gehen Sie oft ins Restaurant? Sind Sie mehr so ein Fast-Food-Typ, weil einfach andere Dinge sehr viel wichtiger sind hier, soll schnell gehen? Wollen Sie ganzjährig die Erdbeeren essen und auch die Tomaten oder richten Sie sich doch mehr so an den Jahreszeiten, lassen Sie sich beliefern, kaufen Sie selbst ein. Das ist wichtig. Dann der Ernährungstyp natürlich. Sind Sie Vegetarier? Und wenn ja, welcher Typ? Essen Sie viel Fleisch? Essen Sie wenig Fleisch? Essen Sie mehr rotes Fleisch? Essen Sie viel Fisch? Also das hängt alles davon ab oder sehr viel, was hier als Pudding-Vegetarier bezeichnet ist, wo zwar keine Fleischprodukte drin sind, aber ganz viel Zusatzstoffe etc. Auch so ein richtiger Typ in der Wissenschaft hier. Und dann natürlich Ihr Haushalt. Leben Sie allein? Leben Sie in einer WG? Leben Sie in einer Familie? Macht ganz viel Unterschied. Und wenn Sie dann in die Küche selbst gehen, ist die Frage, ja, haben Sie verschiedene Elemente, wie viele Ressourcen stecken in Ihrer Küche drin? Ganz viele Leute haben eine wunderbare Küche, gehen aber eher ins Restaurant oder verwenden vielleicht nur die Mikrowelle, um das jetzt so mal ein bisschen zu überspitzen. Also es soll Ihnen nur ein bisschen zeigen, wie, also durch die Wahl Ihrer Küche, durch die Wahl des Einkaufens, das Wahl, was Sie essen, wie stark Sie tatsächlich hier die Welt beeinflussen. Global, lokal, wie auch immer. Hängt von Ihnen ab. So, ich war bei der ersten Bestandsaufnahme des Ausmaß des Problems, dann war ich jetzt bei den Komplexitäten, also den Wechselwirkungen. Nun möchte ich nochmals auf zeitliche Dynamiken eingehen hier, denn oft sind die Probleme nicht nur per se ein Problem, sondern werden erst zu einem Problem, weil sie sich so beschleunigen. Und das gilt für viele Dinge. Das gilt auch für die Atmosphärengase, es gilt generell für den Klimawandel, für die Ozeanstruktur, auch für das, was wir so den Ökosystemen antun. Etwa seit den 1950er Jahren sehen Sie, dass sich vieles enorm beschleunigt, dass unser Impact, unser Eingriff hier in diese Sphären sehr viel stärker ist. Und das korreliert natürlich sehr stark mit unserem Verhalten, so wie wir leben auf dieser Welt. Es korreliert natürlich mit einer Bevölkerungszunahme, es korreliert aber auch damit, wie wir eben mit unserem Land umgehen oder eben auch wie die Städte sich ausweiten. Immer mehr Leute wohnen in den Städten, immer mehr Fastfood-Restaurants gibt es, man könnte also auch von einer McDonaldisierung quasi sprechen hier. Autos nehmen zu, Telefone seit den 50er Jahren, Tourismus nimmt zu etc. Das sind also schon Dinge, die jetzt zwar erstmal nur Korrelationen sind, aber wenn man die eben analysiert, doch eng miteinander zusammenhängen. Und wovon lebt so eine Standardfamilie im Tschad, im Ecuador, in den USA oder in Deutschland? Das Wichtige ist vielleicht, dass in den vergangenen 50 Jahren sich der weltweite Fleischverbrauch mindestens vervierfacht hat. Und der Trend ist ja leider noch nicht gebrochen. Und Sie wissen, dass man für die Produktion von Lebensmitteln eben ganz unterschiedlich viel Ressourcen braucht. Bei einem Rind brauchen Sie 15.000 Liter Wasser. Nicht, dass es das alles trinken würde, sondern um die Wiesen zu bewässern etc. Also pro Kilo brauchen Sie 15.000 Liter Wasser. Beim Kilo Kartoffeln brauchen Sie nur 100 Liter Wasser. Und bei den Flächen ist es ähnlich, dass Sie für Kartoffeln sehr viel weniger Fläche brauchen als für Rind. Da geht es auch wieder um Anbau für Futtermittel etc. Und ähnlich auch bei den Kohlendioxidemissionen oder den umgerechneten Kohlendioxidemissionen, die bei Rind sehr, sehr viel höher sind als bei Geflügel. Aber Kartoffeln sind auch hier dann nochmals der Spitzenreiter. Um das alles zu produzieren, pflanzliche Nahrung, aber auch Futternahrung eben, brauchen wir ganz viele Phosphate für die Düngemittelindustrie. Die Phosphate sind übrigens auch langsam am Ausgehen. Das meiste stammt aus Marokko und Westsahara, weswegen die Westsahara ja von Marokko annektiert wurde. Einige wenige andere Länder noch, die auch etliches haben. Und wahrscheinlich ab 2030, 2040 haben wir nichts mehr, wenn das Ganze so in dieser Geschwindigkeit weitergeht. Erfreulicherweise, um das auch mal zu sagen, wird in Berlin, ist zwar noch nicht ganz großmaßstäblich, aber es wird ausgebaut, wird in Berlin wieder Phosphat zurückgewonnen aus den Kläranlagen. Und wenn Sie mal Dünger brauchen, können Sie da hingehen und von diesen Kläranlagen bekommen Sie dann recyceltes Phosphat, ich glaube sogar kostenlos. Aber bitte maßvoll verwenden im eigenen Garten. Das nächste Problem, was die Wissenschaft hat, ist, dass wir wissen, dass Dinge gefährlich werden, dass wir aber einfach nicht vorhersagen können, genau wann irgendetwas passiert. Das ist so ähnlich wie bei der Erdbebenvorhersage. Wir wissen, dass es Risikozonen gibt, wo sich die Risiken auch aufschaukeln können. Und aber wirklich zu sagen, es ist übermorgen dieses Erdbeben oder es ist erst in 30 Jahren, das schafft die Wissenschaft in der Regel nicht. Und so ist es bei ganz vielen Problemen, auch Umweltproblemen, die wir hier haben. Denken Sie an die Eisschilde. Sie haben vielleicht in den Medien gesehen, dass man nun große Ängste hat, was Grönland, was die Antarktis, was vor allem die Arktis angeht, ob da das Abschmelzen doch sehr viel schneller ist, als die Wissenschaft das bislang angenommen hat und dass sich das dann ausschaukelt und nicht mehr zu stoppen ist. Ich arbeite viel mit Korallenriffen und man kann sich es ungefähr so vorstellen, Sie haben einen gesundes Riff, da kann es mal eine Störung, einen Sturm geben, auch einen zu warmen Sommer. Dann ist es wie bei so einem Mobile, dann tanzt es so ein bisschen, kann sich aber dann wieder beruhigen. Aber wenn Sie so ein Mobile mal so richtig verheddern, dann plumpst es in einen Zustand, was Sie nicht mehr reparieren können. Und so ähnlich ist es eben bei den Korallenriffen. Da kann es passieren, dass wenn Sie zu viel Nährstoffe haben oder wenn es zu warm wird, dass es ganz veralgt und dass es dann letztendlich abstirbt und Sie bekommen das nicht mehr rückwärts. Es gibt ganz neue Forschungen in den letzten Tagen, auch in Medien gewesen. Die Larven der Korallen sind ja kleine Tierchen, denen stinken diese Algenwiesen dann. Die setzen sich da nicht mehr hin, wenn die Algen mal da sind, dann werden die nicht mehr wieder besiedelt. Aber die Korallenriffe, die duften sozusagen für diesen Nachwuchs und die suchen dann eben halt noch irgendwo ein einigermaßen gesundes Korallenriff. Das ist eines der Problematiken, was wir dabei haben, dass sie selbst, wenn sie die Überdüngungen wieder abschalten, wenn sie das Klima wieder stabilisieren könnten, dass es teilweise nicht mehr funktioniert oder sehr lange dauert, bis sich so ein Riff von einem kranken und toten Zustand wieder in einen gesunden zurückentwickelt hat. Also wir müssen mit diesen Wahrscheinlichkeiten und Risiken leben lernen und Vorsorgen treffen dafür. Das nächste Problem, was wir haben, ist der Effekt des langen Jetzt. Wir machen jetzt Dinge, selbst wenn wir heute verstehen, dass die falsch sind und sie morgen abstellen, wenn sie übermorgen und noch viel, viel länger noch weiter wirken. Also so ein ganz langer Bremsweg sozusagen. Das gilt natürlich fürs Artensterben. Wenn eine Art weg ist, ist sie erstmal weg. Es gilt für den Klimawandel. Wenn wir morgen das fossile CO2 nicht mehr in die Luft pumpen würden, dauert es immer noch hunderte, tausende, vielleicht zehntausende von Jahren, bis der Meeresspiegelanstieg wirklich dann zum Stehen gekommen wäre. Und bei nuklearer Verschmutzung ist es natürlich das besonders plakative Bild, dass die Endlagerproblematik, die wir ja immer noch haben, dass die damit eben groß zu kämpfen hat. Ein kleines Korallenriff, was ich bzw. ein Kollege vor mir mit Gruppen seit den 60er Jahren untersuche, da war ich noch in der Schule und so weiter, aber dieselbe Lokalität und Sie sehen, dass es bis 79 alles gut war und dann 94 diese Geweihkorallen plötzlich alle weg sind, Elchgeweihkorallen, dann 96 waren auch die vorne die Korallen noch viel stärker geschädigt, 98 war alles veralgt und wir sind mit GPS an dieselbe Stelle hin, 2001, wir sind uns ziemlich sicher, dass wir genau an der richtigen Stelle waren, es ist nicht mehr wiederzuerkennen und es ist geologisch betrachtet eine sehr kurze Zeit, die da drin steckt und dieses Riff wird sich sicherlich hier in der Karibik so nicht mehr wieder erholen. Das zeigt, dass wir die Skalen nicht verwechseln dürfen. Hier geht es um Zeitskalen von der Erdgeschichte über die Menschengeschichte bis hin zu unserer individuellen Geschichte. Und häufig werden erdgeschichtliche Skalen verwendet, um uns zu beruhigen. Das Klima hat sich doch schon immer geändert, ist doch gar nicht so schlimm, das war doch schon öfters. Also da dürfen wir die Skalen nicht verwechseln. Ich will das gleich nachher nochmals ein bisschen skizzieren. Umgekehrt müssen wir aber lernen, dass unsere individuelle Geschichte tatsächlich große Auswirkungen haben kann auf die Erdgeschichte. Denn manche Dinge kriegen wir einfach ebenso schnell, wie ich gerade versucht habe zu erklären, nicht mehr in den Griff. Zu diesen Skalen noch folgendes Beispiel. Es wird oft gesagt, und diese Diskussion wird es ja im Rahmen der Gesamtveranstaltung hier noch geben, durch den Klimawandel ist der Mensch insgesamt bedroht. Was ich hier ganz klar sagen möchte, er ist nicht bedroht, was das Aussterben der Art angeht. Denn da hat der Mensch schon gezeigt, etwa in den letzten Eiszeiten, dass er mit extremen Klimaschwankungen zustande kommt. Da war er aber eben Jäger und Sammler und ist dorthin gegangen, wo es gerade mal was gab. Und wenn er das Mammut erlegt hat, dann hat er alles in sich reingestopft und wenn die Bären reif waren, auch. Und dann ist er weitergezogen und wenn er Glück gehabt hat und es war eine kleine Population, dann ist er irgendwie so durchgekommen. Nachdem die Eiszeiten weg waren, kam eine ganz andere erdgeschichtliche Phase, eine Phase ganz hoher, nicht nur klimatischer, sondern umweltmäßiger Stabilität. Die letzten 10.000 Jahre, da hat sich zumindest global betrachtet, sehr wenig im Klima geändert. Mal ein halbes Grad mehr, mal weniger global betrachtet, lokal schon mal etwas größere Unterschiede, aber das war wahnsinnig stabil. Und darum geht's, davon sind wir abhängig geworden. Wir haben nämlich in dieser Zeit nicht nur uns sesshaft gemacht, Ackerbau betrieben, sondern dann auch eben Stadtgründungen gemacht, Infrastrukturen aufgebaut. Und das können Sie nur, wenn Sie einigermaßen vorhersagen können, dass Ihre Jahreszeiten nächstes Jahr auch wieder so ähnlich sein werden wie dieses Jahr, dass der Regen wieder kommt, dass der Fluss nicht zu einem reißenden Fluss wird oder dass er 3 Jahre lang überhaupt nicht mehr da ist oder dass die Wirbelstürme völlig unvorhersagbar kommen. Also diese Vorhersagbarkeit des Klimas und der Umwelt, die war wesentlich, damit wir unsere Gesellschaften, so wie wir sie heute kennen, aufbauen konnten. Damit wir die neolithische Revolution hatten, damit wir auch die industrielle Revolution bewerkstelligen konnten und auch damit wir so leben können, wie wir heute leben, eben mit einem Welthandel, der ganz, ganz wesentlich auch von Infrastrukturen abhängig ist. Das war jetzt alles noch Problemanalyse quasi und jetzt möchte ich so ein bisschen zu Lösungsansätzen kommen. Und im Untertitel meines Vortrags haben Sie ja dieses Wort Anthropozän gehört. Und dieses Anthropozän soll besagen, es ist also eine Idee eines Nobelpreisträgers und einer inzwischen sehr großen Gruppe, dass wir eigentlich nicht mehr in dieser Zeit leben, in diesem Holozän, in dieser Nacheiszeit, stabilen Nacheiszeitperiode. Wir haben das Klima schon dazu zu stark geändert, wir haben die Erde schon sehr stark umgekrempelt, wir sind zum geologischen Faktor geworden und deswegen ist der Vorschlag, der gerade in den Wissenschaften diskutiert wird und formalisiert wird, dass wir nun in eine neue Erdepoche eingetreten sind, das Anthropozän oder Sie könnten vereinfacht sagen, die Menschenzeit hier. Die Thesen dahinter heißen, der Mensch ist ein geologischer Faktor geworden, wir prägen das Erdsystem weiterhin, wir kriegen nicht mehr 100% Urnatur hin und könnten das auch gar nicht mit uns. Und was wir da so treiben, das ist tatsächlich auch geologisch überlieferungsfähig, die Sedimentmuster sind anders, die Sedimentzusammensetzung ist anders, es ist Plastik drin, es ist Material drin und unseren Städten, denken Sie an den Teufelsberg, das sind alles menschengemachte geologische Formationen eigentlich, die sozusagen aus diesem Anthropozän stammen. Die Idee stammt von Nobelpreisträger Paul Krusen, den Sie alle indirekt zumindest kennen, weil er zusammen mit anderen derjenige war, der festgestellt hat, dass wir ein Problem mit dem Ozonloch haben und woran es liegt, nämlich an den Fluorkohlenwasserstoffen. Und tatsächlich ist das ja inzwischen doch deutlich besser geworden. Wichtig bei diesem Konzept ist auch, dass wir akzeptieren müssen, dass wir nicht mehr nach hinten kommen, sondern dass wir nach vorne schauen müssen und eine Verantwortung für die Zukunft übernehmen und die Zukunft heute für morgen gestalten müssen. Das ist das, was ich so als Weltgärtnern bezeichne, dass wir das allerdings natürlich sehr, sehr, sehr überlegt tun müssen und dass das sehr stark auch basieren muss auf Wissenschaften. Und da brauchen wir auch neue Arten von Wissenschaften, die ganz eng miteinander zusammenarbeiten. Nicht nur untereinander, sondern auch mit der Gesellschaft. Das Konzept ging groß rum, also in vielen auch aus der Wissenschaft heraus, Tageszeitungen, in Zeitschriften etc. Die Frage, vielleicht auch die Kritik, die da teilweise kommt, ist folgende. Haben wir jetzt eine völlig neue Sicht auf die Welt? Machen wir jetzt eine neue Weltanschauung sozusagen, ein neues Weltbild? Aus Zeitgründen will ich da nur ganz weniges anreißen, indem ich sozusagen mal ganz schnell toure durch die Weltbilder, die es so über die Welt eigentlich gibt. Ganz, ganz lange und aber auch immer noch vorhanden, hat man die Welt ja so animistisch gesehen. Wenn Sie die alten Kulturen anschauen, die Mayas, die Azteken etc., aber auch heute noch weit verbreitet, teilweise bis hin in die Esoterik hinein, hat man hinter jedem Naturphänomen eine Kraft gesehen, dass das eine zum anderen aber auch Zusammenhänge, dass das alles sich miteinander verbindet und bewirkt. Das ist abgelöst worden dann durch eine Schöpferwelt, eine vordarwinistische christliche Sicht, wie ich es mal nenne, wo man sagt, das ist alles einmalig geschaffen worden hier und da hat der Mensch eigentlich, außer dass er was kaputt machen kann, aber dass sich das weiterentwickelt, hat er da keinen großen Einfluss hier. Dann kam die Ingenieurswelt, auch gerade so nach dem Zweiten Weltkrieg, wo man sagen muss, Gott sei Dank ist da nicht alles wahr geworden, was man da so vorhatte, etwa atombetriebene Autos und Züge und solche Dinge. Dann kam die Sicht so ab den 60er Jahren, insbesondere auch mit dem Bericht des Club of Rome, dass wir nur diese eine Welt haben, also auch mit der Sicht durch die Weltraumfahrt, dass man von außen drauf gucken kann und feststellt, oh, wir sind ja da ganz verloren im Weltall, haben diese eine blaue Kugel und die muss ja irgendwie auch ausreichen. Und ich würde mal sagen, nichts davon ist nun völlig obsolet, wenn man nun einen anthropozäne Blickart darauf wirft, denn Jetzt als Metapher, wenn ich mal den Animismus nehme, brauchen wir heute tatsächlich ein verbessertes systemisches Verständnis, was hängt alles miteinander zusammen, wie tauscht sich alles miteinander aus, auch wie tauschen wir uns aus und auch das Internet können Sie, indem wir also unsere Informationen so wahnsinnig schnell um den Erdball schießen können, können Sie auch damit sozusagen noch mit reinbringen. Wir brauchen natürlich, wenn wir sehen, wie komplex das alles ist, ist eine christliche Demut vor dem System Erde absolut nicht sozusagen abgeschafft, sondern im Gegenteil noch verstärkt hier. Es ist eben nicht mehr dieser statische Blick, der wie er vor Darwin war. Dass wir Technologien zu den Lösungen unserer Probleme brauchen, ist auch ziemlich klar. Technologien sind ein Teil des Problems, hoffentlich aber auch ein wesentlicher Teil der Lösung hier. Und dass wir auch die Wissenschaft natürlich oder gerade auch die Wissenschaft nicht alles weiß, habe ich Ihnen ja versucht anzudeuten mit einigen, was ich bislang gesagt habe, ist auch klar. Deswegen ist auch der Vorsorgegedanke, der klassische Gedanke für Umweltbewegungen nach wie vor sehr wichtig. Wir brauchen weiterhin Schutzgebiete etc. Also dieses Anthropozän-Konzept und auch das Ethische am Anthropozän-Konzept ist mehr so ein neuer Gesamtblick auf verschiedene Aspekte, die wir haben und nicht was absolut kategorisch Neues in dem Sinne, dass wir alles vergessen müssen, wie wir zuvor auf die Welt geguckt haben, sondern wir können daraus lernen für diesen neuen Blick auf die Welt. Also, wichtig ist aber, dass wir, glaube ich, wirklich feststellen, es gibt nicht hier die Natur, die gute Natur, wie wir oft sagen, und auf der anderen Seite ist der Mensch meistens mit seiner bösen Technik und seiner Kultur, sondern wir sind tatsächlich Teil der Natur und das bedeutet aber auch, wir sind damit auch dafür verantwortlich. Den Weg zurück gibt es nicht, habe ich schon gesagt, und auf das wollte ich jetzt nochmals rauskommen. Wir können die Problematiken nicht mit ganz einfachen Mitteln lösen. Es gibt nicht diesen einen Knopf, auf den man draufdrückt und dann wird alles gut hier, sondern wir brauchen sowas wie nachhaltiges Gärtnern oder wissensbasiertes Gärtnern. Und da kommt nun ein Bild, wie wichtig es ist, dass die Universitäten, aber auch die Schulen, auch die Bildung, die das alles noch sehr sektoral anpackt, dass die zusammenarbeiten und eine Querschnittsmenge bilden, wo sich auch Neues heraus ergibt. Ich habe es mal hier Anthropozänwissenschaften genannt, man kann es auch Transformationswissenschaften nennen, da komme ich jetzt gleich dazu. Wie man es nicht machen kann oder wo man zumindest sehr, sehr nachdenken muss, wenn Sie sagen, naja, wir haben Überfischung, also muss ich halt mehr Fischzucht machen. Das kann viel zu kurz gedacht sein, denn die Fische, die wir gerne essen, das sind fischfressende Fische, die fressen andere Fische und da müssen Sie eben als Fischfutter, auch wenn sie die züchten, ganz viel anderen Fisch dazu füttern. Um ein Kilo Lachs etwa zu züchten, brauchen sie also in der Regel 5, vielleicht auch mehr Kilo anderen Fisch, den sie da verfüttern müssen. Also so einfach gedacht geht es dann nicht. Das wäre nur eine Veredelungsanlage quasi für besonderen Fisch. Dass man da dennoch einiges machen kann, werden Sie vielleicht in anderen Vorträgen noch hören. Bioenergie im Sinne von Biotreibstoff ist auch so eine Sache. Eigentlich gut gedacht, Sie nehmen das CO2 von oben runter in die Pflanzen hinein und machen daraus einen Treibstoff und dann geht es halt wieder hoch und dann könnten Sie das doch ewig machen. Sehr gut vom Prinzip her gedacht, aber von den Nebenwirkungen nicht. Sie müssen erstmal viel Energie aufwenden, um diesen Treibstoff erstmal zu machen und den dann auch zu transportieren, dahin, wo Sie ihn brauchen. Das kostet Sie zusätzlich Energie. Sie kriegen eine Konkurrenz zur Nahrungsmittelproduktion, was die Nahrungsmittelpreise hochtreibt und die Effizienz ist grottenschlecht, muss man sagen. Hier, wenn Sie Biosprit tanken, brauchen Sie mehr Sprit, als wenn Sie normalen fossilen Sprit nehmen. Es wäre sehr viel besser, dass man diese Biomasse dann einfach verfeuert und daraus Strom gewinnt oder noch viel, viel besser, dass sie einfach Strom aus Wasser, Wind und Solarenergie machen. Heißt aber nicht, dass jetzt alle Bioenergie schlecht ist, wenn das Abfallstoffe sind, mit denen Sie ansonsten nichts weiteres anfangen können, dann kann das durchaus Sinn machen. Aber die große eine Lösung ist es nicht, dass wir so weitermachen können wie bisher. Wir pflanzen nur überall Mais und Sonstiges an und fahren halt damit unsere Autos. Also wie kann es dann gehen? Und eines der Schlüsselworte auch für die ganze Veranstaltungsreihe hier ist ja die Transformation. Gesellschaftsvertrag für eine große Transformation. Ein weiteres ist gefolgt, was das in die Meere sozusagen noch hinein ausdehnt hier, wo ich Ihnen schon ein paar Dinge vorgestellt habe. Und ich will Ihnen nicht dieses Gutachten und im Detail vorstellen, ich will Ihnen die Quintessenz vorstellen. Die Quintessenz ist etwas frech gesagt Folgendes. Die Politik wird es allein nicht schaffen. Wir brauchen zwar die Politik, wir brauchen Rahmenbedingungen, wir brauchen Konferenzen, das ist alles weiterhin sehr, sehr wichtig, aber wir haben gesehen, gerade beim Thema Klima, es geht nicht wirklich kräftig voran. Umweltgruppen allein, so ein paar Protestbewegungen oder ein paar Vordenker und ein paar Initiativen, die sind alle wahnsinnig wichtig, da sind sehr viele Ideen dabei, aber die allein werden es auch nicht schaffen. Was wir brauchen, und das haben wir da Gesellschaftsvertrag für eine große Transformation genannt, wir brauchen ebenso ein Miteinander von ganz, ganz vielen, von der Wissenschaft, der technologischen Entwicklung, aber auch der Zivilgesellschaft mit ganz viel Dialog, ganz viel Diskurs, muss natürlich auch die Bildung das möglich machen hier. Wir brauchen da neue Formen von Teilhabe, Kommunen, bestimmte Behörden, die sagen, ja, wir wollen da was anpacken, auch wenn vielleicht unsere Leute ganz oben da noch nicht so weit sind. Bei der Industrie gibt es viele Bereiche, die sehr innovativ sind, die vielleicht von ihren Chefs noch ausgebremst werden, aber mit denen muss man zusammenarbeiten. Und dann, so hoffen wir in diesem Gutachten, werden also gute Ideen, die von unten eingespeist werden, hier vielleicht weiter verbreitet. Die Politik lässt es zu, ganz bewusst, schafft Rahmenbedingungen, dass so etwas geht und wird dabei auch befruchtet, traut sich dann, so kann man sagen, vielleicht auch Dinge zu machen, denn wir sind ja die Wähler, die sie ansonsten vielleicht nicht so machen würde. Also da sehen Sie, wie wichtig auch Veranstaltungen wie diese sind, wo dann Wissenschaft und Gesellschaft ebenso zusammenkommen. Wenn das schon die Aussage ist, dass die Politik das nicht alleine schafft hier, sondern dass wir da die Gesellschaft brauchen, dann haben wir gesagt von dieser Beratergruppe, na, da müssen wir halt auch in die Gesellschaft gehen. Wenn Sie wollen, gibt es im Internet über ein ganzes Semester lang sozusagen eine Veranstaltungsreihe, wo dieses Gutachten in Form von Videos und Vorträgen nochmals aufgearbeitet ist. Und dann haben wir noch gesagt, gut, wer liest denn so ein Gutachten, was 400 Seiten dick ist? Dann haben wir dieses Gutachten in einen Comic übersetzt. Also und da noch ein paar Beispiele dazu, wie es da also nun weitergehen kann. Wir wissen ja doch schon relativ viel und handeln immer noch so wenig. Wir wollen alle Erneuerbare, aber bitte nicht das Windrad gleich neben dem Haus. Und diese also Verspargelung der Landschaft muss nicht sein oder Versilberung durch überall Solarpaneele. Wie gehen wir da vor? Erstmal müssen wir, glaube ich, Mut machen. Das ist auch ganz wichtig. Denn die Menschheit hat schon einiges hingebracht. Das darf man also nicht vergessen hier. Und wir haben so ein paar Mutmacher identifiziert. Zum einen Visionen, die man erstmal hatte, wie etwa eine bessere Zukunft, veränderte Wertvorstellungen. Da gehört die Abschaffung der Sklaverei dazu. Da gehört auch die EU-Integration dazu, auch wenn es noch so holpert. Aber immerhin, wir haben die Typ-Krise, das ist halt leider am meisten. Es muss erst so richtig wehtun, dann gibt es Strukturanpassungsprogramme, es gab die sogenannte grüne Revolution, die ist natürlich stark aus der Industrie heraus kam, die aber zu seiner Zeit, zur damaligen Zeit wichtig war. Wir haben das Typ Wissen. Ich habe Ihnen das Beispiel schon genannt. Die Wissenschaft hat gesagt, da mit dem Ozonloch oben, da passiert was und wir müssen was tun. Und es hat in dem Fall auch geklappt, dass man auf UN-Ebene eine Vereinbarung getroffen hat und die Sache ist nun doch deutlich besser geworden. Und es gibt natürlich vor allem die Technik. Also die hat die Innovation immer vorangetrieben. Ob es immer die richtigen Innovationen waren oder ob man das teilweise zu lange hat laufen lassen, das ist eine andere Frage. Aber die Dampfmaschine oder auch die Handys, die wir jetzt haben, so das sind natürlich alles in gewissem Umfang technologische Entwicklungen, die wahnsinnig viel Neues bewirken. Und vielleicht fällt uns ja da auch noch das eine oder andere ein. Dazu noch ein paar Beispiele. Die Aufklärung war so eine Vision, die man hat. Wir machen vieles falsch, wir sind doch selbstmündig etc. Da muss man sagen, es hat halt 100 Jahre gedauert, bis es dann umgesetzt war. Und dann hat man noch Wesentliches vergessen, nämlich die Abschaffung der Sklaverei. Das hat dann nochmal 80 Jahre gedauert und war auch nochmal richtig heftig hier. Wenn man das mal vergleicht mit dem, was wir erreicht haben beim Umweltgedanken, da ist es zwar schon so, dass Rio, dass uns die 20 Jahre lang vorkommen und dass in diesen 20 Jahren uns zu wenig passiert ist. Auch der WBGU, dieser Beirat, hat eher von Rio minus 20 als Rio 20 plus gesprochen. Aber andererseits, wenn Sie denken, wie Sie vor 20 Jahren vielleicht über Umwelt nachgedacht haben und viele andere, hat sich schon viel getan in den Köpfen zumindest hier. Das darf man, glaube ich, nicht vergessen. Oder ein Klassiker, die Entwicklung der Dampfmaschine. Die hat wahnsinnig viel bewirkt hier. Es gab vor der Dampfmaschine eigentlich auf unseren Feldern vor allem Landwirtschaft, aber dann wurde die Spinning Jenny, also wurden Webstühle erfunden und plötzlich hat man viel mehr, in den USA vor allem, viel mehr Baumwolle angebaut. Man hat Wasserkraft dafür gebraucht. Ich hatte Ihnen das Beispiel ja gesagt mit den Staudämmen. Und dann kam aber die Dampfmaschine, die hat diese Wasserkraft erstmal abgelöst. Sie hat aber so viel Dampf gehabt, dass man tatsächlich auch nun in Minen Wasser abpumpen konnte, konnte man also mehr Eisenerz gewinnen. Man hat ganz viel Holz allerdings gebraucht, um die Dampfmaschinen zu betreiben, hat die Verhüttungsindustrie dann angetrieben hier. Letztendlich hat man mit Hilfe der Dampfmaschinen dann eben auch Kohlen gewinnen können. Man hat die Eisenindustrie damit eingeläutet, man hat die Eisenbahnen entwickelt, man hat die Schifffahrt entwickelt, sodass es also eine Kaskade von Innovationen gab hier, die zu damaligen Zeiten wohl wirklich wichtig waren. Und die Geschichte sagt so ungefähr, mit der Dampfmaschine konnte man dann immer noch mehr Dampfmaschinen bauen, weil es einfach erleichtert hat, Kohle und Eisen zu fördern, was man für die Dampfmaschinen gebraucht hat, bis hin dann eben zur Industrialisierung, Eisenbahnen, Schifffahrt etc. Was, glaube ich, auch Mut macht, ist, wie ich schon gesagt habe, dass der Wertewandel auch wirklich voranschreitet hier. Hier ist ein Ranking, eine Reihenfolge, wie wichtig ist uns das Thema Klimawandel oder der Treibhauseffekt, ist schon ein bisschen älter, die Untersuchung weltweit von 2009. Japan steht ganz oben, Deutschland so am Top des unteren Drittels irgendwie, hier Australien so in der Mitte, USA und China relativ weit unten damals jedenfalls. Und wenn Sie dann allerdings fragen, was ist Ihnen wichtiger, Umweltschutz oder ökonomisches Wachstum und Schaffung von Arbeitsplätzen? Dann sind die Schweden ganz tapfer, die bleiben auf derselben Höhe. Bei den Deutschen sind uns die Arbeitsplätze also sehr viel wichtiger auch nochmals. Und es gibt doch einiges an Änderungen in den Köpfen zumindest. In den USA geht es sogar nach oben. Also das sind Dinge, die noch in den Köpfen erst sind, die aber hoffentlich langsam auch weiter herauskommen. Hier zu technischen Lösungen nochmals. Wir haben genügend Technologien für die Zukunft. Wir haben die Windkraft, die wir auf die See bringen können. Die Technik entwickelt gerade fliegende Windturbinen. In Berlin wurden die schon im Tempelhof mal ausprobiert. Da gibt es sehr, sehr viel. Wir haben Pumpspeicherkraftwerke, wo wir zwischenspeichern können. Die sind nicht sehr beliebt. Es gibt andere Technologien, Power to Gas, wo Sie, wenn Sie zu viel Strom haben, einfach über Elektrolyse aus Wasser Wasserstoff machen und den mit CO2 reagieren lassen. Und dann haben Sie wieder Erdgas quasi, was Sie dann zwischenspeichern können in den Anlagen, die wir schon haben. Also eigentlich gibt es keine Ausreden, warum wir da nicht größer maßstäblich rangehen könnten. Die Technologien sind da. Und in dem letzten Gutachten zu den Ozeanen haben wir auch noch so etwas vorgeschlagen, was in Entwicklung ist hier. Sie können riesige Stahlbetonkugeln am Meeresbogen stationär verankern und Sie können, wenn oben in einem Windpark zu viel Strom, Sie können die dann erstmal voll laufen lassen mit Wasser, und wenn Sie oben zu viel Strom haben, den Sie gerade nicht verwenden können, dann verwenden Sie den für eine Pumpe, der Ihnen das Wasser hier wieder rauspumpt aus dieser Stahlkugel. Und wenn Sie dann später mal Strom brauchen, weil es oben nicht genügend bläst, dann lassen Sie da einfach Wasser rein. Das ist wie so ein kleines Wasserkraftwerk, was hier reinfließt und wieder eine Turbine antreibt. Brauchen Sie ein Netz, damit die Fische nicht mit reinkommen, das ist klar. Man sollte nicht alles ins Wasser packen, so nach dem Motto aus den Augen, aus den Sinn. Aber diese Technologie ist es wert, zumindest auch weiterentwickelt zu werden. Wir haben auch genügend rechtliche Rahmenbedingungen eigentlich. Wir haben Zertifizierungen, die ganz wichtig sind, die man eigentlich ausbauen müsste. Es wäre natürlich schön, wenn Klimaschutz auch zum Staatsziel gemacht würde. Wir haben sogar noch vorgeschlagen, dass wir sowas wie ein Beratungsgremium für Zukunftsfragen bräuchten, für die Bundesregierung ganz speziell, wo vielleicht auch die junge Generation zum Teil mit drin sitzen könnte. Nun, das Haus der Zukunft kann hoffentlich so ein bisschen diese Rolle so mit übernehmen. Es ist auch nicht so teuer, wie man denkt, das Ganze. Auch das haben wir versucht mal auszurechnen. Wenn wir nicht handeln, jetzt mal speziell was die Klimaproblematik angeht, wird es mindestens 5, vielleicht sogar 20, vielleicht sogar mehr Prozent des globalen Bruttoinlandprodukts kosten. Wenn wir handeln, dann ist es bei etwa 1%. Das müsste man sich doch eigentlich leisten können. Es ist halt immer das Problem, dass man erst investieren muss, bevor es dann hinterher wieder etwas billiger kommt. Aber dennoch. Und Geld wäre auch da. Im Prinzip wäre schön, wenn Deutschland da weiterhin Vorreiter bliebe, wenn Deutschland auch weiter hilft, ein europäisches Verbundnetz aufzubauen. Geld ist auch in Deutschland da. Es ist allerdings privates Geld. Man muss also dann Investitionssicherheit schaffen, dass sich die Dinge auch rentieren. Wenn Sie in China und andere Länder gehen, da gibt es wahnsinnig viel öffentliches Kapital und da wird auch schon kräftig dran gearbeitet und investiert. Also, es kommt auf Sie, auf mich, auf alle an, dass wir so etwas wie Pioniere des Wandels werden. Und das ist ein mühsamer Weg, das weiß jeder, der auch ein neues Produkt in Marketing quasi nun mal absetzen möchte. Am Anfang ist es völlig unbekannt, da ist man in so einer kleinen Nische mit seiner Meinung, mit seiner Einstellung etc. Dann wird man bekannter, dann gibt es Widerspruch etc. Man kann zum Meinungsführer werden, aber bis man in eine Routinierung reinkommt, bis das sozusagen eine Selbstverständlichkeit wird, ist halt immer ein bisschen langer Weg. Und die Anstrengungen sind schon relativ gewaltig, damit wir insgesamt in eine nachhaltige Gesellschaft kommen. Wenn wir da zu kurz greifen, unsere Autos so entwickeln, dass sie ein bisschen weniger Sprit brauchen, dafür mehr rumfahren oder mehr Autos dann jede Familie hat, dann ist das natürlich eher kontraproduktiv. Was mir hier jetzt noch ganz wichtig wäre, dass ich so ein bisschen uns den Spiegel vorhalte. Warum passiert denn eigentlich wirklich so wenig, wenn es nicht am Geld und nicht an der Technik und so fort liegt? So sollte doch die Wissenschaft eigentlich sein. Wir sagen, was wir wissen in der Wissenschaft, wie wir es erforscht haben, was wir noch nicht wissen. Dann machen wir da Szenarien draus. Das Klima geht so weiter, wenn wir nichts tun. Es geht so weiter, wenn wir was tun etc. Und wir können daraus Handlungsempfehlungen entwickeln, Pumpspeicherkraftwerke oder was auch immer. Und die Energiewende. Und dann freut sich doch die Politik und freut sich die Gesellschaft. Und wir sagen dann, ja, so machen wir es. Wir wissen alle, dass es eben so nicht ist, sondern dass wir sowas wie in so ein rotes Feld reingezerrt werden. Wenn die Wissenschaft sagt, wir wissen noch nicht alles, es ist ein bisschen unsicher noch hier, wir wissen es nur zu 90%, aber 10% Unsicherheit noch, da kommen ganz viele gleich, die sagen, naja, solange es dann noch die anderen gibt, Wissenschaft ist ja immer nur vorangegangen durch Außenseitermeinungen, solange das so ist, müssen wir uns da noch nicht drum kümmern. Wenn Sie alarmierende Szenarien entwickeln, dann werden Sie gern zum Alarmisten gestempelt, der vielleicht nur mehr Forschungsgelder auch haben möchte und so weiter und das deswegen macht. Bei Handlungsempfehlungen, was uns da schon so alles passiert ist, also ich bin ein Ökodiktator, steht hier vor Ihnen, oder ein Missionar und auch bei anderen Themen ist es so ähnlich. Sie kennen diese Mechanismen, es reichen da oft schon wenige, ganz starke Stimmen aus einer Lobby, aus Überzeugung, auch aus Medien heraus, um da starke Verunsicherung reinzubekommen. Aber selbst wenn Sie sagen, naja, ich glaube schon, dass da irgendwo, dass die Wissenschaft das einigermaßen richtig macht, gibt es andere Extremstandpunkte, die dann mehr so ins Individuelle gehen oder für ganze Gruppen. Die laufen darauf raus, dass wir einfach immer abwarten. Die einen sagen, naja, also ist schon ein Problem, aber wir wollen diese Verspargelung der Landschaft, nicht überall Windkrafträder, wir wollen nicht überall Solarpaneele, wir warten, bis wir was Ordentliches entwickelt haben, die Wissenschaft und die Technik, vielleicht kommt doch noch die Kernfusion und das ist so ein Extremstandpunkt hier, wir machen das dann schon alles, wenn wir nur mal die Technik haben, lass uns warten, bis wir diese Technik einfach haben, passiert dann nichts erstmal. Die anderen sagen, ist eh alles schon viel zu spät. Also ist ja so dramatisch, warum soll man da jetzt noch groß anfangen hier? Es kommt die ökologische Katastrophe, das Leben wird annähernd komplett erlöschen, es ist auch eine Ausrede quasi. Und dann gibt es die, und da kann ich meine geologische Community nicht ganz ausnehmen, die sagen, die Erde ist doch eh viel stärker, es gibt Vulkanausbrüche, vielleicht fällt wieder ein Meteorit auf uns, was soll denn das alles, was wir da so als kleine Würmchen machen auf dieser Erde? CO2 aus dem Vulkan ist doch viel wichtiger als das, was wir ausstoßen. Das stimmt alles nicht, wir stoßen viel mehr CO2 aus als alle Vulkane der Welt derzeit. Also das sind alles falsche Muster, die eigentlich so eine Art Fatalismus bedingen, nach dem Motto, jetzt im Moment nichts machen, mal abwarten und dann schauen wir mal weiter. Ansonsten, selbst wenn Sie ganz stark überzeugt sind, man müsste eigentlich was machen und eigentlich auch jetzt, da sind wir alle ganz gut, glaube ich, und ich nehme mich da nicht raus, dass wir immer noch Entschuldigungen finden, warum wir vielleicht nichts machen. Das eine ist der Misstrauen, das ist so ein bisschen die Tragik der Allmende. Wenn ich was tue, dann macht mein Nachbar bestimmt nicht mit. Nein, noch schlimmer, der profitiert ja vielleicht davon, dass ich mein Haus dämmen lasse. Dann hat der eine niedrigere Heizrechnung. Und schon allein die Unterstellung, dass ein anderer profitieren könnte davon, genügt schon, dass Sie das auch nicht machen. Also ein ganz wichtiger und auch gut erforschter Mechanismus. Ein anderer Mechanismus ist, dass Sie sagen, ich kann doch nichts bewirken, ich bin ein 7-Milliardstel bei dieser Menschheit hier. Was ich tue, das fällt doch überhaupt nicht ins Gewicht. Da kann man nur sagen, ja, es ist keine ausreichende Bedingung, wenn Sie was tun, auch keine hinreichende, aber es ist eine notwendige Bedingung. Wenn keiner da was macht, dann passiert natürlich auch nichts. Und dann gibt es noch die, die sagen, ja, ich mache was. Aber bloß was. Also ich könnte mein Haus dämmen, ich könnte aber auch Solarpanel draufbauen. Geld habe ich nur für eins. Und dann geht es Ihnen, nicht Ihnen, aber solchen Leuten, vielleicht wie bei der Metapher von Buridans Esel, wenn Sie die kennen, dem hat man zwei Heuhaufen hingesetzt und er ist darüber verhungert, weil er sich nicht entscheiden konnte, welchen er zuerst fressen soll. Also das sind so kleine, ich habe es jetzt bewusst überspitzt, aber so kleine Spiegel, wo jeder mal sagt, ja, ja, das kenne ich auch an mir in dieser oder jener Weise. Ich möchte aber eine Ausrede hier nochmals kurz beleuchten, die mir wichtig ist, denn sie wird oft genommen, auch um gar nichts zu tun. Es heißt, das Problem ist ja nur die Überbevölkerung hier. Und es ist richtig, es ist eines der großen Probleme, dass wir sehr, sehr, sehr viele Menschen auf der Welt sind und dass wir auch noch weiter zunehmen werden. Aber um jetzt nur ein paar Gedankenspiele zu machen, wenn Sie sich so die Geburtenrate anschauen auf dieser Welt, dann sehen Sie inzwischen schon sehr viel, was also niedrige Geburtenraten sind. Afrika ist immer noch ein großes Problem, aber schauen Sie sich mal Indien an, wo das Klischee herrscht, dass da eine wahnsinnige Überbevölkerung ist und das alles zunimmt. Das hat eine Geburtenrate wie Frankreich oder USA. Es ist keine Entwarnung, aber es soll es nur ein bisschen ins richtige Licht rücken. Und selbst dort, wo es noch schwierig ist, insbesondere in Afrika, geht es einfach auch schon herunter. Und es gibt da jetzt wieder neue Arbeiten, die ganz klar zeigen, dass eben der Bildungsstand, aber auch das ökonomische Wohlergehen automatisch zu einer Reduktion der Geburtenrate führt, weil man eben die Kinder nicht mehr sieht als irgendwie doch Lebensversicherungen, die einen irgendwie dann schon durchbringen werden. Hauptsache, man hat einfach viele davon, sodass sich die doch mit relativer Sicherheit, wenn wir weiter vorangehen mit Bildung und Wissenschaft und auch Wohlstand, dass wir da eine Stabilisierung der Weltbevölkerung, so hoffe ich zumindest, bekommen werden.
Der Geologe Professor Reinhold Leinfelder von der Freien Universität Berlin sprach über Wir Weltgärtner, die Rolle des Menschen im Zeitalter des Anthropozän. Morgen setzen wir den Themenbereich Mensch und Umwelt der Berliner Akademie in Zusammenarbeit mit der FU fort. An die Reihe kommt dann Peter Preisendörfer, Professor für Soziologie aus Mainz.
Die Radio Wissen. Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr.